Und das sagt ihr uns jetzt.
Genau, wir wollen euch heute mal mitnehmen, wir wollen mal Mäuschen spielen und bei einer Unterhaltung zuhören, die Jesus mit zwei von seinen Jüngern geführt hat, auf dem Weg nach Emmaus. Könnt ihr euch mal ganz entspannt zurücklegen und ihr müsst euch das vorstellen, es wird wahrscheinlich so warm sein, wie es gewesen sein, wie es heute bei uns auch ist. Nur waren die Leute ein bisschen anders bekleidet, so ähnlich wie gestern beim Zeltlager, so Kutten und Flipflops vielleicht. Es war heiß und staubig und die beiden Jünger sind auf dem Weg. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Stunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde, und über all das ist heute der 3. Tag, dass dies geschehen ist. Außerdem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte erschreckt. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, sind gekommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie es die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hinging. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach.
Ja, wir haben gerade eine Geschichte gehört, wo zwei Männer mit Jesus unterwegs sind. Die gehörten zum Jüngerkreis, nicht unbedingt zu den 12, aber doch zum größeren Jüngerkreis Jesu. Und das Interessante ist, die sind mit Jesus unterwegs, sie wissen es aber gar nicht, dass sie mit ihm unterwegs sind. Das ist schon eine interessante Situation. Eine tolle Geschichte, wie ich finde. Ich habe mich gefragt, warum hatten diese Jünger eigentlich gedacht, er würde Israel erlösen und er würde jetzt König werden und auch die politische Macht an sich reißen und die Römer endlich rausschmeißen oder zurückweisen. Ich habe einfach mal Bibelstellen gesucht im Alten Testament. Das war ja die Bibel, die die beiden kannten sozusagen. Und da gibt es sehr viele Stellen, die vom Messias sprechen. Und ich nehme an, den beiden ging es nicht sehr viel anders wie uns manchmal. Man fragt sich, ja, wann erfüllt sich das denn? Ist das schon geschehen? Ist das Zukunft? Wird das in der Endzeit geschehen? Und ich habe einfach mal zwei Bibelstellen rausgegriffen. Vielleicht kannten die beiden Jünger diese Stellen. Eine Stelle aus Daniel Kapitel 7. Da heißt es: Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Vielleicht kannten Sie diese Stelle, neben vielen anderen Stellen, wo es heißt, der Messias kommt, sein Reich hat kein Ende. Alle müssen ihm dienen. Und das hatten Sie sich vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Oder Psalm 2, dort heißt es: Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer, und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Einfach mal nur so zwei Textstellen, die vermuten lassen, dass dieser Messias mit viel Kraft kommt, dass er die Völker wie Töpfe auf den Boden knallt und zurückwirft und dass er alle Macht bekommt. Es ist ja manchmal gar nicht so einfach, die Bibel oder das Wort Gottes recht zu verstehen und rauszufinden, für wen gilt das, zu welcher Zeit gilt das. Fakt ist auf jeden Fall, dass diese beiden Männer Großartiges mit Jesus erlebt haben. Sie hatten deswegen auch große Erwartungen an ihn. Sie haben sich vielleicht gedacht, wenn sie schon keinen Ministerposten beim König Jesus in seiner Regierung bekommen, dass sie dann doch wenigstens zu dem Kreis der engsten Vertrauten gehören. Und ja, dass Jesus und sie ganz weit vorne mit dabei sein werden. Sie hatten einen wirklich faszinierenden Jesus erlebt. Der tat Wunder wie kein anderer. Und er predigte mit Vollmacht. Ja, Prediger kannten sie. Aber wenn Jesus predigte, war alles mucksmäuschenstill. Und man spürte, er redet mit Überzeugung, mit einer Gewissheit. All das hatten sie erlebt. Sie hatten sogar, okay, das wissen wir nicht genau, aber vielleicht hatten sie auch eines der Wunder miterlebt, wo Jesus die Naturgewalten in die Schranken weist, wo ein Sturm gestillt wird und so weiter. Ich kann verstehen, dass diese beiden Jünger mit Enttäuschung zu kämpfen hatten. Alles hatte so super begonnen. Jesus tat immer neu gute Dinge und das Volk war begeistert von ihm, hatte am Palmsonntag ihm zugejubelt, dem großen König. Die Zeichen standen gut. Und dann plötzlich innerhalb einer Woche kippt die ganze Situation und das Volk wendet sich gegen Jesus. Ich kann ihre Enttäuschung verstehen. Da war ja nicht irgendwer gestorben, sondern ihr Hoffnungsträger war gestorben. Ihr Meister, ihr Herr, der Tote auferweckt hatte, er war selbst gestorben, unglaublich. Es sah so aus, als ob Jesus am Ende gegen seine Feinde dann doch nichts ausrichten konnte. So ungefähr nach dem Motto, anderen konnte er helfen, aber sich selber konnte er, als es kritisch wurde, wohl nichts ausrichten. Es sah so aus, als ob alles aus und vorbei war. Die Frage, die sie umtrieb auch, war die, ob was dran ist an diesen Gerüchten, dass Jesus auferstanden sein könnte. Das ist, wie wir wissen, eine unglaublich zentrale Frage. Lebt er nun oder ging alles zu Ende? Und naja, er war schon ein bewundernswerter Mensch, vielleicht auch wirklich göttlich, aber am Ende ist er gestorben. Das ist eine Frage, die bis heute diskutiert wird. Und neulich las ich irgendwo einen Buchtitel, warum ich nicht mehr an Jesus glauben kann. Das ist die entscheidende Frage in unserer Zeit. Lebt er nun? Lebt Jesus heute? Kann ich Kontakt mit ihm aufnehmen? Oder ist er doch im Grab geblieben? Bei den enttäuschten Hoffnungen finde ich mich auch selber wieder. Ich habe mir manchmal auch gewünscht, noch gar nicht so lange her, da gab es so eine Phase, wo ich dachte, jetzt muss Gott doch nochmal mächtig wirken, auch in Deutschland. Vielleicht habt ihr euch das auch mal gewünscht, dass, oder wünscht es euch auch immer noch, dass Gott Erweckung schenkt. Dass wir nicht nur in unseren Gemeindehäusern diesen Jesus verherrlichen, dass es nach außen dringt, dass es sichtbar wird. Das war doch das, was diese Emmaus-Jünger sich gewünscht hatten. Dass alle mitkriegen, Jesus ist der Herr. Manchmal habe ich gedacht, wenn man ernst genug betet, dann muss Gott das auch tun zu der Zeit, die man meint, dass etwas Großes geschehen muss. Wenn ich ernsthaft genug bete, dann wird schon eine Erweckung kommen. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber Gott ist der souveräne Gott, der seinen Zeitpunkt hat für alles. Und so kann man schon mal von Gott enttäuscht sein. Man hat vielleicht viel gebetet, man hat vielleicht sich viel engagiert in der Gemeinde und dann lief es doch nicht so, wie man es sich vorgestellt hatte. Auch Jünger Jesu bleiben von Enttäuschungen nicht verschont. Wir haben das eben ja auch schon anklingen lassen, auch Missionare und Pastoren erleben Enttäuschungen, Tiefpunkte in ihrem Dienst, Konflikte, die sie nicht überwinden können, Erschöpfung, die plötzlich hereinbricht. All das kann auch Jünger Jesu treffen. Die Frage ist, wie wir dann reagieren, wenn unser Lebensweg eben anders verläuft, wie wir uns das so gewünscht hatten. Und dabei ist die entscheidende Frage, kann uns die Enttäuschung näher zu Jesus bringen oder zieht sie uns von Jesus weg? Krisen haben immer das Potenzial, uns vorwärts zu bringen, nach oben zu bringen oder uns niederzudrücken. Sie fordern uns heraus. Und in so einer Krise steckten diese beiden Emmaus-Jünger auch. Sie haben sich auf den Weg gemacht nach Hause. Es schien ja so, als ob die Hoffnung begraben wurde, buchstäblich. Und manchmal braucht man etwas Abstand, wenn Enttäuschendes passiert ist. Und so machten sich diese beiden zu Fuß auf den Weg nach Emmaus, 2 Stunden Spaziergang. Eine gute Gelegenheit, den Frust sich ein Stück von der Seele zu reden. Das kennt ihr vielleicht auch. Bei einem Spaziergang, bei einer längeren Autofahrt, auf einmal kommt man mal auf eine tiefere Gesprächsebene, die sich sonst nicht so ohne weiteres einstellt. Und so sind die beiden im Gespräch. Und sie reden über alle diese Geschichten, heißt es nach der Luther-Übersetzung. Wie gut, wenn man mit Enttäuschung nicht alleine ist. Es ist schon schlimm genug, wenn einen eine größere Krise trifft. Wenn große Erwartungen zerbrechen, dann ist die Enttäuschung auch groß. Und diese beiden können sich gegenseitig vielleicht nicht ganz aus dem Loch herausholen, aber sie können doch einander ein wenig Halt geben, ein bisschen die Last leichter machen. Das ist so, wenn wir unsere Nöte mit Menschen teilen können, werden sie leichter. Und dabei reden sie wohl einfach so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Sie lassen das nochmal Revue passieren, was gerade an diesem Wochenende geschehen war. Die Kreuzigung, diese unglaubliche Zuspitzung der Ereignisse und dann Jesus tatsächlich erstirbt. Unglaublich. Der Frust war wahrscheinlich besonders groß, dass dieser allmächtige Gott scheinbar nicht eingegriffen hatte, als sein Sohn in einer solchen Not war. Wir lesen in unserem Text, dass sie ein hohes Bild von Jesus haben und das haben sie immer noch. Er war ein mächtiger Prophet, der große Taten getan hat. Wahrscheinlich waren sie ein Stück weit von Gott enttäuscht. Warum hat er nicht eingegriffen? Warum durfte es so weit kommen? Was sie beiden in diesem Moment noch nicht ahnen, ist, dass eine Verheißung, die wir gut kennen aus dem Neuen Testament, dass ihnen diese Verheißung in ihrer Enttäuschung gilt. Nämlich, wo zwei oder drei Nachfolger Jesu beisammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Die Stelle kannten sie noch nicht so gut, konnten sie auch nicht kennen. Aber es ist schon eine wundersame Story. Das macht mir auch Mut, wo wir als Geschwister zusammen sind. Wenn wir über Jesus reden, dann ist er mitten unter uns. Das ist die Verheißung und das, ja, das ist ein Wunder, was wir nicht erklären können. Und schon Jesaja hat gewusst, Enttäuschung gehört zum Leben dazu. Enttäuschung passiert auch im Leben von Christen, im Leben von Nachfolgern, im Leben von Missionaren. Jesaja sagt im Kapitel 57, im Vers 15, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Hier waren zwei Zerschlagene unterwegs. Mich persönlich ermutigt das, dass Gott ein Herz hat für die Enttäuschten. Sie sind nicht alleine unterwegs, sie denken es nur. Jesus nähert sich den Enttäuschten. Und wenn du heute enttäuscht bist, dann möchte ich dir sagen, Jesus ist ganz in deiner Nähe. Er hat ein Herz für diese Leute, die denken, es ist aus, es hat keinen Sinn mehr. Jesus ist ganz nah. Ihre Augen wurden gehalten, heißt es da in unserem Text. Keine Ahnung, wurden sie von Gott gehalten, die Augen der beiden Jünger? Oder waren sie so gefangen in der Enttäuschung? Irgendwo so tief im Loch, dass es ja gar nicht sein konnte, dass Jesus, der doch am Kreuz hing, dass er mit ihnen unterwegs sein könnte. Wir wissen es nicht. Es war scheinbar nicht der Moment, ihn zu erkennen. Und dann spricht dieser Begleiter, den sie noch nicht erkannt haben, sie an und fragt eine einfache Frage. Über was redet ihr da die ganze Zeit? Und Kleopas sagt, sag mal, bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Das ist echte Situationskomik in der Bibel. Der nicht weiß, was geschehen ist, sagt zu dem, der den wirklichen Durchblick hat, sag mal, bist du der Einzige, der es nicht mitbekommen hat? Die Bibel ist immer wieder auch humorvoll. Und dann sagt Jesus, ja, was denn? Die einfache Frage, was ist geschehen? Und hier kommt Birgit kurz rein.
Ja, was ist eigentlich geschehen? Das ist auch so eine Frage, die wir die Leute in der Neuen Hoffnung fragen. Das ist überhaupt eine gute Frage, um ein Gespräch anzufangen. Ja? Heutzutage würde man das, was Jesus da macht, ein Debriefing nennen. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal gehört habt. Es kommt aus dem Militär. Und man debrieft jemanden, der mit einer Mission ausgesandt wurde. Also da brieft man ihn und wenn er zurückgekommen ist, dann debrieft man und fragt ihn, hast du die Mission erfüllt? Also ein modernes Wort und wir bieten auch Debriefing an in der Neuen Hoffnung. Wir fragen also die Leute, was ist eigentlich passiert? Und ich will euch einfach mal ein paar Beispiele sagen, was für Geschichten wir da hören. Vor uns eine völlig zerstörte Familie. Wegen politischer Unruhen mussten wir in 24 Stunden unser Missionsland verlassen. In 24 Stunden alles aufgeben, packen und gehen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Das ist, als ob der Teppich unter unseren Füßen weggezogen wurde. Eine Krankheit hat meinem Dienst ein Ende gemacht und ich dachte doch, ich bin berufen. Ich hatte eine Berufung in die Mission, aber jetzt nach 2 Jahren merke ich, ich komme mit den Lebensumständen dort nicht zurecht. Die Hitze, der Lärm, die Einsamkeit, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich bin mit meinen Eltern in Afrika groß geworden. Sie waren Missionare und wir sind in vielen Ländern gewesen. Jetzt lebe ich schon seit 10 Jahren in Europa und komme hier nicht zurecht. Ich komme nicht an. Ich fühle mich wie eine Getriebene. Mein Mann geht völlig auf im Dienst für den Herrn, aber unsere Familie leidet. Unsere Ehe ist am Ende. Ich lebe in einer Glaubensgemeinschaft, aber die Konflikte, die unausgesprochenen Altlasten und die Erwartungen machen mich fix und fertig.
Zurück zu unserer Geschichte. Hier sehen wir Jesus, den Seelsorger. Fragen stellen und gut zuhören. Und so lockt er die beiden Männer aus der Reserve. Jesus liebt es, uns über das erzählen zu hören, was uns beschäftigt. So wie wir als Eltern unseren Kindern, auch den kleinen Kindern, gerne zuhören, wenn sie uns was Wichtiges mitteilen wollen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir beten dürfen. Gott möchte mit uns in einer Beziehung stehen. Was sonst ist wohl damit gemeint, wenn es heißt, betet ohne Unterlass? Dann heißt es doch, bleib im Gespräch mit dem Herrn. Ja, die Not aussprechen dürfen, das ist schon eine große Hilfe. Das hat auch der Psalmist schon gewusst und macht uns Mut. Im Psalm 62 sagt er im Vers 9, hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Leid und Kummer wird leichter, wenn ein anderer zuhört und versteht. Und da dürfen wir immer ehrlich sein. So ehrlich wie diese beiden Männer. Denn die sagen dann auch, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde.
Was steht eigentlich dahinter? Gisela Stübner, die Gründerin dieser Arbeit der Neuen Hoffnung, die sagt immer, wir brauchen Ohren wie Rhabarberblätter. Dass wir nicht nur die Fakten hören, sondern auch das, was dahinter steht. Wenn Ereignisse in der Gegenwart uns emotional völlig aus dem Gleichgewicht werfen, dann hat es oft etwas damit zu tun, was in unserer Vergangenheit passiert ist. Oft knüpfen die an Erlebnisse, die vielleicht schon lange zurückliegen. Da ist vielleicht ein Mitarbeiter, der erlebt Ablehnung in seinem Team auf dem Missionsfeld. Und weil er selber ein unerwünschtes Kind seiner Eltern war und von früh auf Ablehnung erlebt hat, wirft ihn das völlig aus der Bahn. Muster wie nur wenn ich etwas leiste, bin ich etwas wert, erleben wir oft in unserer Leistungsgesellschaft. Nur wenn du etwas leistest, zeig mir, was du getan hast, dann bist du etwas wert. Stimmt das? Aber Gott sagt ja, du bist geliebt, auch ohne Leistung. Das Hoffnungsmachende ist, dass Jesus diese aktuellen Ereignisse manchmal nutzt, um anzuklopfen und an unser Herz anzuklopfen und zu fragen, bist du bereit, mich auch daran zu lassen, an diese Ereignisse, die dir sehr wehgetan haben, an ganz frühe Erinnerungen vielleicht, an Erfahrungen in der Schule, an was auch immer es sein mag, ja? Was steht eigentlich dahinter?
Und Jesus fährt fort in seiner Unterhaltung mit diesen beiden Männern, nachdem sie ihrer Not Luft gemacht haben. Und jetzt bricht es ein Stück auch aus Jesus heraus und er muss Dinge klarstellen. Ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Im Herzen zu träge. Ja, so reden wir heute vielleicht nicht unbedingt. Und doch glaube ich, dass wir genau an dieser Krankheit auch ein Stück weit leiden. Unsere Herzen sind träge geworden. Uns fehlt auch oft der Schwung wie diesen beiden. Ja, es heißt ja auch in unserem Bericht, da blieben die beiden traurig stehen. Wenn man enttäuscht ist, dann bleibt man stehen. Der Schwung ist raus, es geht einfach nicht vorwärts. So ein träges Herz, das hat sich irgendwie ans Jammern gewöhnt. Da kommen dann so Sätze wie, es wird sich ja doch nichts ändern. Oder es macht doch alles keinen Sinn. Und ist Gott denn wirklich da und sieht er mich überhaupt? Manchmal haben wir auch so ein träges, pessimistisches Herz. Und ich glaube, dass diese Haltung einer Begegnung mit Gott im Wege steht. Diese Haltung verhindert, dass wir Neues mit Gott erleben. Deswegen sollten wir darauf Acht geben. Aber dann kommt es, Gott sei Dank, zu einer Wende in unserer Geschichte. Denn der Fremde legt ihnen auf ganz besondere Weise das Wort Gottes aus. Jesus schließt das Wort Gottes auf. Und später sagen die beiden, ihr Herz brannte, als sie dazugehört haben. Dieser Begleiter redet mit Faszination vom Reich Gottes, vom Messias. Sie wissen immer noch nicht, dass es Jesus ist, aber sie sind begeistert. Irgendwas ist toll an diesem Mann. Er hat was. Und da sollten wir uns einfach auch daran erinnern lassen, dass das Wort Gottes so wichtig ist. Ich glaube, David hat mal gesagt, unser Pastor, dass das Wort Gottes wie die Software ist, ja, mit dem unser Computer laufen sollte und dass Gott auf diesem Wege zu uns reden möchte. Und ich finde es persönlich echt eine Herausforderung, immer wieder das Wort Gottes an sich heranzulassen, Zeit mit Gott zu haben, wo so viele, viele andere Angebote auch unsere Aufmerksamkeit suchen. Ich meine jetzt nicht so sehr einen moralischen Appell an euch, sondern dass wir einfach wieder an diese Quelle rankommen, dass Gott durch sein Wort zu uns sprechen kann. Dass wir uns vielleicht auch einfach mal wieder eine Predigt anhören, auch mal unter der Woche, ja, dass wir nicht uns mit einem Minimum zufrieden geben, nur mit der Predigt am Sonntag. Wir sind nämlich auch oft eben so gefangen in unseren alltäglichen Dingen, manchmal gefangen in unserer Enttäuschung und sind überwiegend mit den sichtbaren Dingen beschäftigt. Teresa von Avila hat einmal gesagt, alles Elend kommt daher, dass wir nicht sehen, wie nahe er uns ist. Ja, und da dürfen wir uns fragen, machen wir uns das bewusst, suchen wir diese Nähe Gottes, der ja versprochen hat, immer nahe zu sein. Die Gemeinschaft mit diesem fremden Begleiter war für unsere beiden Männer eine Wohltat. Es war eine Wohltat für diese mutlosen zwei Männer. Dieser Mann war in der Lage, ihnen neue Hoffnung zu vermitteln. Gut, er war Jesus selbst. Er hatte diese besondere Begabung, diese Faszination. Kennt ihr das auch? Man hat eine Begegnung mit Leuten und wenn man wieder allein ist, hat man das Gefühl, boah, das war jetzt anstrengend. Es ist, als ob Kraft abgezogen wurde. Dann gibt es die anderen Begegnungen, die kennt ihr bestimmt auch. Man hat ein Gespräch mit jemandem, geplant oder ungeplant, und fühlt sich am Ende gestärkt und ermutigt. Und man geht gerne weiter. So gibt es Begegnungen, die uns Mut geben und welche, die die Kraft abziehen. Hier war so eine mutmachende Begegnung geschehen. Jesus konnte ihnen den Horizont, der so eng und klein geworden war, durch das, was geschehen war, wieder weit machen. Er sagt ja in anderen Worten, aber das musste doch alles geschehen. Es ist euch doch gesagt gewesen im Worte Gottes. Das tut so gut. Das ist auch Ziel der Seelsorge, dass der Blick wieder geweitet wird. Und dass uns jemand ganz neu vermitteln kann, Jesus ist gut, auch wenn es sich vielleicht mal nicht so gut anfühlt. Er ist gut und er ist bei uns. Und dann, gegen Ende unserer Geschichte, es wird langsam Abend, da stellt sich Jesus, als ob er weitergehen möchte. Jesus stellt sich so, Jesus als Schauspieler, irgendwie interessant. Er entfernt sich vielleicht ein bisschen von den beiden, die jetzt zu dem Haus einbiegen wollen. Jemand hat es kürzlich mal so gesagt, Jesus ist ein Gentleman. Warum ist Jesus ein Gentleman? Weil er niemanden irgendwie bedrängt. Er geht nicht wie selbstverständlich mit denen ins Haus rein und sagt, ist ja wohl klar, dass ich bei euch noch das Abendessen mitnehme. Nein, so ist Jesus immer. Er respektiert unser Leben. Er poltert nie rein in dein Lebenshaus. Er möchte eingeladen werden. Das finden wir doch auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Jesus sagt zu kranken Menschen, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Eigentlich war es oft klar, jemand ist krank, natürlich, er will gesund werden. Aber Jesus will es von uns hören. Was willst du von mir? Was wollt ihr beiden von mir? Was ist dein Wunsch? Unser Wille ist Gott sehr wichtig. Von Anfang an, vom Paradies an, hat Gott seinen Menschen die freie Entscheidung gegeben. Sie können sich für oder gegen Gottes Wort entscheiden, für seine Gebote oder gegen seine Gebote, sich für den Sohn Gottes, für Jesus entscheiden oder ihn links liegen lassen. Jesus möchte eingeladen werden. Ich bin froh, dass wir in der Seelsorge Jesus immer wieder in die Not unserer Gäste einladen dürfen. Wir haben ja eben so ein paar Zitate gehört. Menschen kommen, sind oft sehr zerbrochen oder sehr erschöpft. Und dann dürfen wir Jesus einladen, in dieses Leben unserer Leute hineinzukommen. Wir dürfen den Meister bitten, an die Stelle zu kommen, die Hilfe braucht. Die eigentliche Verwandlung des Herzens, das ist doch das Wirken unseres Gottes. Interessant dann, Jesus lässt sich einladen. Klar, wenn wir Jesus einladen, er kommt, er hat Zeit. Interessant, dass Jesus das Brot bricht in diesem Haus, denn das war eigentlich die Aufgabe des Hausherrn, also des Gastgebers. Das lässt vermuten, dass sie irgendwie jetzt erkennen, dass der wahre Hausherr bei ihnen ist. Und dann, als er das Brot bricht, kommt es zu einer tieferen Begegnung oder Erkenntnis. Gott rührt ihre Herzen an und sie erkennen Jesus. Wow, der, den sie tot geglaubt hatten, ist mit ihnen, sogar bei ihnen zu Hause. Faszinierend. Gott rührt ihre Herzen an und sie erkennen Jesus. Aus trägen Herzen werden brennende Herzen. Was für eine wunderbare Wende in unserer Geschichte. Ich musste an das Lied denken. Wenn die beiden das Lied gekannt hätten, hätten sie vielleicht angestimmt. Keiner ist wie du, niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wir können es nicht erklären, was genau da stattfindet. Aber es hat tief in ihre Herzen hineingereicht. Dieses Jesus ist bei uns hat ihnen Trost und Kraft geschenkt.
Wenn wir das erleben, dass Menschen wieder Jesus begegnen, dann ist für uns das der Erfolg der Arbeit sozusagen. Und ich habe euch einfach mal ein paar Einträge aus dem Gästebuch aufgeschrieben, was Leute geschrieben haben. Ich muss euch leider die Illusion nehmen, dass das in ein, zwei Gesprächen passiert. Manchmal sind das längere Prozesse. Manche Leute kommen auch immer mal wieder. Manche bleiben auch mal ein paar Monate. Es dauert oft ein bisschen länger. Meistens länger, als sie denken. Ich habe wieder festen Grund gefunden für meine Seele. Ich habe hier Freunde, die mit mir gehen. Ich habe Gemeinschaft erlebt, die mich beschenkt und befreit hat, einfach zu sein. Ich habe Gottes Reden gehört und eine Ahnung bekommen von der Ewigkeit. Wir sind hereingekommen, haben ausgeruht und sind beschenkt worden. Wir sind einzigartigen Menschen begegnet und sind uns als Familie und Ehepaar wieder nahe gekommen. Lachen, weinen, zuhören, diskutieren, trösten, still sein, Witze, Humor, Gefühle entdecken, Grenzen setzen, anlehnen, mittragen, Kaffee trinken, essen, willkommen sein, das ist die Kultur in der neuen Hoffnung. Nachdem ich glaubte, ich sei verloren, bin ich heute dabei, mich wiederzufinden. Nachdem ich mein Leben schon aufgegeben hatte, bin ich heute dabei, es neu zu entdecken. Vor 4 Jahren wusste ich nicht wohin, sah kein Ende und keinen Neubeginn, wurde meiner Heimat entrissen, kämpfte mich durch den Reisedienst ganz verbissen. Doch dann kam ich in der neuen Hoffnung zur Ruhe. Mein Lebenssturm, Herr, stilltest du.
So eine Begegnung mit Jesus, die setzt Kraft frei und gibt buchstäblich neue Hoffnung. Die beiden Jünger treten noch am gleichen Abend den Heimweg oder den Rückweg nach Jerusalem an, denn sie müssen ihren Freunden erzählen, was passiert ist, dass Jesus mit ihnen ist. Mit Jesus unterwegs. Wir sind auch mit Jesus unterwegs. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass Enttäuschungen in unserem Leben keine Sackgasse sein müssen, sondern dass Jesus immer dabei ist. Und dass es sich sehr dafür interessiert, wie es uns gerade geht. So möchte ich die Predigt mit ein paar Fragen beenden. Vielleicht helfen sie dir weiter, eine kleine Standortbestimmung auf deinem Weg mit Jesus zu machen. Was sind deine Enttäuschungen? Was macht dein Herz träge? Hast du einen guten Freund oder eine gute Freundin, mit der du reden kannst? Möchtest du Veränderung erleben? Jesus geht auf deine Einladung ein. Er möchte bei dir immer wieder der neue Hausherr sein. Amen. Wir singen jetzt nochmal ein gemeinsames Lied. Herr, füll mich neu.